Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast Benutzer Steve K. in Illingen im Enzkreis. Herzliche Grüße von Berlin nach Illingen.
Ja, danke.
Stell dich doch mal vor.
Ja, mein Name ist Steve K., heiße eigentlich mit Vornamen Stefan und bin Jahrgang 1959, also jetzt 57 Jahre alt, wohne in Baden-Württemberg, gebe hier Entwicklungshilfe, das soll heißen, ich bin Softwareentwicklungsingenieur, arbeite bei einem Eisenbahnhersteller und hobbymäßig sehr intensiv gewesen war Wikipedia, fahre Motorrad, bin gesundheitlich nicht mehr am Tanzen, aber das war auch mal ein Hobby und
getanzt
fotografiere
hast du?
Gerne.
Ja, getanzt habe ich. Und Wandern und Enkel hattest du im Vorgespräch noch aufgezählt.
Ja, Wandern und Enkel.
Okay. Dann lass uns doch mit dem Abseitigsten anfangen. Du hast getanzt. Das ist also nicht abseitig, sondern ungewöhnlich. Was für Tänze war das? War das so richtig Turniertanz?
Nein, das war hobbymäßig, so wie man es in der Tanzschule halt lernt. Die 10 Standardtänze, Disco Fox noch dazu.
Rumba, mehr Walzer, Cha-Cha-Cha.
Rumba, Walzer, Cha-Cha-Cha, Samba, Jive gibt's ja auch noch.
Mit deiner Frau in einem Tanzkurs oder Tanzzirkel oder was war, wie war das?
Wir haben lange Zeit im Tanzsportclub so diese Breitensportgruppe besucht. Das haben wir dann irgendwann aufgegeben, nachdem das Knie nicht mehr mitmachte. Haben dann nochmal angefangen, hier in der VHS so einen Tanzkurs zu besuchen. Haben das auch noch ein paar Jahre gemacht.
Volkshochschule.
Volkshochschule, ja. Sind dann so ein paar Figuren halt, dass man fließend tanzen kann und nicht immer dasselbe macht. Und sich halt auf die Musik halt richtig bewegen kann.
Kann man eigentlich auf Festen dann diese Tänze richtig tanzen?
Das kann man machen, wenn der Platz da ist.
Wenn der Platz da ist.
Meistens sind die Tanzflächen ja zu klein.
Meine Begegnung mit Tanzen beschränkt sich auf die, wir hatten so einen Tanzkurs von der Schule aus und haben auch so Standardtänze getanzt und schon auf dem Abschlussball von diesem Tanzkurs war das sehr schwierig halt, weil die Tanzfläche einfach zu eng war. Also das konnte man irgendwie gar nicht benutzen dann.
Da gibt's ein Anekdötchen von mir. Ich habe lange Zeit als 17-Jähriger, als 16-Jähriger ausgeholfen in der Tanzschule, habe die fehlenden Herren aufgefüllt. Und dadurch habe ich aber Fortschrittkurses besuchen dürfen. Und auf einem Abschlussball Jive mit Hochspringen und drunter herziehen, mit feuchten Händen beim drunter herziehen, glitt die Dame übers Parkett.
Oh, weia. Ich hoffe, alle sind gesund geblieben. Wollte
eigentlich wieder hochkommen, ne? Aber
ist weggerutscht. Durch die Finger gerutscht. Hast du deine Frau beim Tanzen kennengelernt?
Ja, das kann man so sagen.
Ah. Tanzen und Klavierspielen hilft sehr beim Partnerinnensuchen.
Soll auch helfen mit kleinen Kindern auf dem Spielplatz.
Ja, machst du ja jetzt wieder, ne?
Ja, aber da
nicht die eigene.
Meine Frau meistens.
Ach, da geht deine Frau meistens an.
Ja, mit 57 ist das gar nicht so abwägend. Manche kriegen ja mit 57 erst Kinder.
Männer
wobei
jedenfalls.
Wobei das bei den Enkeln viel praktischer ist.
Ja, da kann man der liebe Opa sein. Da hat man nicht so viel Verantwortung.
Man hat nicht so viel Verantwortung und wenn man keine Lust mehr hat, dann sagt man, ist dein Kind.
Ja. Und wie ist es so? Willst du deinen Kindern reinpfuschen in die Erziehung oder ziehst du dich zurück oder machst du sowieso alles richtig?
Willst du es nicht so sagen? Nee, es gibt ja nur Ärger, wenn man den Eltern da reinfuscht. Und die Elternsicht ist eine andere wie die Großelternsicht. Die Großeltern gehen ein bisschen nachteiliger um. Sie können aber auch ein bisschen mehr Zeit opfern für Sachen, wo die Eltern dann ganz nervös werden. Hm. Und das ist das, wo man auch ein bisschen ausgleichen kann und soll. Ich selber bin ja beruflich eingespannt, muss von hier aus nach Mannheim pendeln. Da geht ja den ganzen Tag drauf und die Kinder sehe ich eigentlich nur am Wochenende mal. Hm. Da kann man sich auch nicht so viel einmischen. Man kann helfen als Großeltern. Also meine Frau unterstützt natürlich, die Tochter wohnt neben einem Nachbarort und die hilft ihr, wo sie kann und übernimmt. Dann kann man mal die Kinder übernehmen und dann haben die auch mal Ruhe. Mhm. Also das macht schon dann auch ein bisschen Spaß. Ich habe jetzt letztes Wochenende mit der ganz Kleinen, die baut gerade mit den Duplo-Steine aufeinander gesteckt, diese vier Knopf-Duplo-Steine und hat sich dann aber nur eine Farbe ausgesucht, immer gelb und hat die aufeinander gemacht. Mhm. Und, aber wie konzentriert? Das ist ja ein Entwicklungsschritt. Die ist jetzt etwas über anderthalb Jahre alt und das ist fantastisch, wenn man das beobachten kann.
Wie bist du als Großelter jetzt im Vergleich zum Beispiel zu deinem Vater?
Ich glaube, gar nicht so viel anders.
Ist das gut oder schlecht?
Das weiß ich nicht. Mein Vater war eigentlich ein guter Großvater, muss ich sagen. Also denke, der wurde mit zunehmendem Alter natürlich immer zurückzuhören. Er hatte als Großvater natürlich mehr um die Ohren. Er hatte 7 Enkel. Und Weihnachten war das dann immer, kamen wir da an dem Haus da, wo du den Blick da bei dem Foto da hast, kamen wir immer zusammen und das war dann natürlich Highlife.
Genau, du hast einen. Im
Alter wird es stressiger. Es wird es einfach stressiger.
Du hast ein Panoramafoto ausgesucht. Was jetzt vom Format her vielleicht nicht so günstig ist, aber es hat eine besondere Bedeutung für dich.
Ja, das ist der Blick von meinem Elternhaus über Sauerland, die Heimatstadt Brilon. Ja, bin immer noch damit verbunden, gehe alle 2 Jahre die sogenannte Schnade mit. Das bezieht sich dann auch wieder ein bisschen aufs Wandern. Das ist aber eine Wanderung, eine ganz spezielle Wanderung. Grenzbegang, wo mehrere tausend Männer die Grenze abschreiten, in 5 Etappen.
Schnadegang, da gibt es einen Artikel, ja.
Schnadegang, und es gibt auch vom Brilaner Schnadegang, gibt es nochmal einen extra Artikel.
Was für eine Grenze wird da abgeschritten?
Stadtgrenze. Und zwar die Stadtgrenze vor der
Briloner Schnadezug. Hm.
Die vor der kommunalen Neugliederung. Sprich, wir umschreiten nicht die komplette Außengrenze, wie sie heute existiert, sondern die vor der kommunalen Reform 75 war das, so viel ich das weiß. Und das ist ein bisschen kürzer, ist trotzdem lang genug. Wird in 5 Etappen gemacht. Die längste ist etwas über 35 Kilometer lang. Die kürzeste ist, oder die einfachste ist es nächstes Jahr, also 18. Die Altenbürner Schnade, die ist relativ eben. Und ansonsten geht es halt die Grenze entlang und Grenzen führen halt nicht unbedingt auf Wegen. Mhm.
Und da wird aber trotzdem durchgelaufen, die Grenze kontrolliert.
Wird trotzdem kontrolliert. Mhm. Ist halt heutzutage ein riesen Gaudi. Auch das Stutzesen, was dazu gehört.
Was ist das?
Ja, hier stutzt man jedem das Gesäß, damit er den Grenzstein nicht vergeht. mit 3 oder 4 Leuten wird einer gepackt, der neu ist auf der Schnade und wird vor den Grenzstein gestoßen mit dem Hintern.
und darüber wird eine Urkunde ausgestellt.
Ja, die Urkunde kann man sogar kaufen. Also ich kaufe mir jedes Mal so eine Schnadeplakette mit so einer Urkunde dazu. Muss man aber nicht so ernst nehmen, diese Urkunde und das Stutzesen selber. Ja, wie das also ist, man stößt halt vorsichtig zu, man darf ja auch niemanden verletzen.
Nicht den Hintern brechen. Ja, ja und über das Sauerland und Brilon hast im Speziellen hast du auch jetzt viel in der Wikipedia geschrieben. War das dein Einstieg in die Wikipedia?
Nicht wirklich. Ich habe 2004 beim Suchen irgendwie kam man dann ja auch mal auf die Wikipedia. Hübsch, denke ich, Enzyklopädie. Ist aber noch nicht viel drin. Hab Illingen eingegeben, wo ich wohne. Oh, gibt's noch keinen Artikel. Zu dieser Zeit gab's das noch. Mhm. Heute gibt's das, glaube ich, nicht mehr. Da muss man sich keine Gedanken zu machen. Hab den Artikel Brilon ein bisschen ausgebaut. Damals fing das dann an mit den Kategorien. Ja, Kategorien ist so ein bisschen so mein Thema gewesen, weil das ist was mit Logik zu tun und ich bin durchaus logischer Mensch. Kommt auch aus dem Beruf her. Softwareentwicklung hat ja was mit Logik zu tun.
Hast du das gelernt oder studiert, Softwareentwicklung?
Ich bin Ingenieur der Nachrichtentechnik. Mhm. Hab mich aber schon während des Studiums sehr für, damals nannte man das Datenverarbeitung, interessiert. Mhm. Ingenieurinformatik gab es damals noch nicht als Studienrichtung. Hab dann hier unten im Südwesten bei so einem kleinen Softwarehaus angefangen als erste Stelle. Das war dann auch die längste, war da 30 Jahre fast, bis ich zu Bombardier gewechselt bin. Ja.
So bist du dazu gekommen. Das geht Menschen wie in Leuten. Ich bin studierter Bauingenieur, habe aber auch schon während des Studiums auf Internetprojektmanagement und Webdesign umgeschult, weil das Interessantere war.
Hab viel auch Software entwickelt in dem Bereich Technik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war bei Bosch hier eingesetzt im Bereich Einspritzsteuerungen, war bei der damaligen AEG Elektrocom, heute ist es glaube ich Siemens Elektrocom in Konstanz, bei den Postverteilautomaten, haben einiges an Maschinensteuerungen geschrieben. Dann die Eisenbahntechnik habe ich sowohl hier bei dem damaligen Alcatel, heute Thales, verbracht, als immer nur ausgeliehene Kraft und bin dann nach Mannheim zu Bombardier gewechselt.
Ne, also das ist ja ein Bereich, der in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Das, ich denke, fast die meiste Softwareentwicklung findet so in der Industrie statt. Ich weiß nicht, ob das Internet wirklich so überwiegend ist. Damit hat man täglich zu tun, darauf kann man zugreifen und da werden dann halt, kann man ein Schlüpper-Abo abschließen, aber die richtige Arbeit so, wie du sagst, Einspritztechnik oder Eisenbahntechnik, Steuerung und Regelungstechnik, so dass, wenn du die kleinen Kinder fragst, dann wollen sie vielleicht Spielerprogrammierer werden, aber dass es richtig interessant sein kann, da die Logik von Maschinen zu steuern, ist leider nicht so, ist halt nicht so sexy.
Ja, es hat sich auch um ganz, ganz klein wenig gewandelt. Als ich in den 80er Jahren Softwareentwicklung getrieben habe, da floss das aus dem Kopf in die Tastatur. Dann wurde noch ein bisschen getestet und dann war es das. Eisenbahn-Softwareentwicklung geht jetzt davon aus, dass man erstmal Papierarbeit macht. Man muss ja erstmal eine Software-Requirement-Spec schreiben, Specification schreiben. Dann werden Testspezifikationen geschrieben. Der kleinste Teil ist im Grunde genommen die eigentliche Softwareentwicklung. Dann wird das getestet und integriert und auf dem Fahrzeug ausprobiert. Ist ein langwieriger Prozess, wird dann auch noch begutachtet, weil ich muss, wenn man eine Lok hat, die fährt, die muss ja sicher sein und die darf keine Signale überfahren im Zuge von ETCS, European Train Control, oder ja, ETCS Control System, gibt es auch einen Artikel zu in der Wikipedia. Hat man länderübergreifende Zulassungen, die Zulassungen sind sowas von kompliziert und komplex, dass man sich das gar nicht vorstellen kann als Normalbürger.
Das heißt, agile Softwareentwicklung ist noch nicht bei euch angekommen.
Die Softwareentwicklung ist ein kleinster Teil von dem, was man machen muss, um ein Fahrzeug zuzulassen.
Das ist schon klar, ja, aber die Softwareentwicklung, du sagst ja, ihr müsst ausführliche Spezifikationen schreiben und auch die Tests vorher schon, aber das heißt ja, dass man
ja, immer am Block. Das wird ja läuft ja ein bisschen parallel, ein bisschen parallel. Also die Softwareentwicklung selber, nachdem die Spezifikationen geschrieben werden, dann bekommt die Softwareentwicklung, dann wird Modultest gemacht. Dazu braucht man aber eine Modultest-Spezifikation. Die Testfälle müssen durchgeführt werden, müssen protokolliert werden in einer nachvollziehbaren Art. Ja, dann gibt's die Integrationstests, da wird das Gleiche nochmal gemacht werden, da müssen jede Menge Papiere zusammengesucht werden, damit man eine Zulassung beantragen kann. Also erstmal die Begutachtung und dann die Zulassung. Mhm. Zulassung erfolgt in mehreren Schritten, also die Zugsicherung selber wird begutachtet und das Fahrzeug wird dann nochmal insgesamt begutachtet.
Klingt trocken, aber eigentlich geht's da richtig um was, ne? Um Züge, die aufeinander prallen oder bremsen oder sowas.
Es geht um die Verhinderung, dass sie aufeinander prallen. Mhm. Also, es ist sicherlich ein trockenes Thema, um darüber zu referieren. Man kann da auch bei einschlafen. Aber wenn man im Zug einschläft, kann es auch passieren, dass dann der mit dem Ruck stehen bleibt. Mhm. Vor allem, wenn der Triebfahrzeugführer ein bisschen schläft, dann passiert das ja. Mit einer Zwangsbremsung. Wir sagen da Zwangsbremsung zu. Mhm. Dann haut die Zwangsbremsung rein. Also es gibt ja verschiedene Systeme. Nennt sich dann SIFA. Die haut dann rein und bremst den Zug zum Stillstand.
Mhm. Das ist so dein täglich Brot.
Das ist so mein täglich Brot. Hin und wieder kommt dann Abwechslung dran, dass wir die Zugsicherung auf der Strecke ausprobieren können. Ich bin Spezialist hier für das deutsche Zugsicherungssystem, PZB, LZB. PZB Zugbeeinflussung und die LZB ist die Linienzugbeeinflussung.
Irgendwas raschelt bei dir gerade ganz stark. Was? Irgendwas raschelt bei dir gerade ganz stark.
Ja, ich hoffe, dass der Zweck ist.
Ja, danke.
Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann machen wir dann so Streckentests mit so ein paar Spielereien, die sonst im Alltag eigentlich nicht vorkommen. Haltfall kurz vor, bevor man mit dem Triebfahrzeug vor dem Signal ist, dann muss das drauf reagieren und natürlich eine Zwangsbremsung auslösen, dass man dann hinter dem Signal stehen bleibt, das ist auch verständlich. Was die meisten überhaupt nicht verstehen, wenn man sich darüber nachdenkt, dass ein Zug, wenn der fährt, wenn der zwangsgebremst wird, mit Maximum 1 Meter pro Sekundenquadrat verzögert. Das ist äußerst wenig. Ein Auto ist, glaube ich, so bei 10 Meter pro Sekundenquadrat.
Daher der lange Bremsweg.
Ein ICE aus voller Fahrt, 250, der steht so nach 1400 Metern, denke ich mal. Hm.
Ja.
Jo. Und das war mal so beruflich.
Schreibst du auch über Eisenbahn in der Wikipedia?
Ich habe das früher mal gemacht. Ich möchte da eigentlich nicht in Konflikt zu kommen, weil ich ja an den zurzeit an den Requirement-Specs rumschreibe, habe ich Einblick in ja, Details und da möchte ich nicht in die in der Detailtiefe die Wikipedia aufnehmen mit Sachen, die ich aus Dokumenten ziehe, die nicht öffentlich sind.
Das juckt einen dann immer in den Fingern. Ne? Also ich habe bei der Bank gearbeitet und habe den Artikel über IBAN gesehen, dass der unter aller Würde war. Und dann hatte ich eben als Mitarbeiter der Bank Zugang zu Dokumenten, die, wo es keinen öffentlichen Zugang gibt. Die Spezifikation der IBAN ist öffentlich nicht dokumentiert. Also der, es gibt so einen Prüfschlüssel am Schluss. Und der ist nicht öffentlich dokumentiert, nirgends. Aber für mich war das so ein ganz normaler Link auf meinem Arbeitsrechner. Ne? Und dann, ja, was machst du da? Genau, ich kenne das.
Also deswegen habe ich auch mir einen Bereich ausgesucht mittlerweile, der eigentlich sehr ruhig und gelassen reagiert. Geografische Objekte genannt Fluss.
Genau.
Oder Flüsse.
Da hast du schon eine ganze Weile oder?
Auch schon eine ganze Weile. Irgendwann hat der User Elop mal gemeint, ich wäre ein Flusspferd.
Oh, wenn Elop das sagt.
Ja, nö, das hat der Spaß gemeint. Wir bezeichnen uns jetzt alle eigentlich selber als Flusspferde. Das ist eigentlich eine kleine Gruppe.
Ach, ihr seid eine richtige Gruppe, die.
Ja, das sind also immer wieder dieselben, die da aufschlagen. Also ich kenne da ein paar, Elop kenne ich persönlich, habe ich schon mal bei Stammtischen kennengelernt. Ist ja sowieso immer die Sache, persönlich, wenn man sich persönlich kennenlernt, denkt man, was ist das denn eigentlich? Der reagiert ja total anders, wie das, was ich erwartet habe. Und spricht auch ganz anders. Sprache ist halt was anderes wie geschriebener Text. Und die meisten beachten das eigentlich nicht bei den Wikipedia- oder Diskussionsbeiträgen, dass man da auch Missverständliches äußern kann.
Das höre ich ziemlich oft, dass Benutzer im realen Leben ganz anders sind, als man es erwartet hätte.
Auch ich war jetzt bei der Wikicon, da war der Matthias B. Den wollte ich unbedingt mal kennenlernen. Das habe ich jetzt mal hier ausgenutzt. Die war ja hier in Kornwestheim in der Nähe. Und der ist eigentlich okay.
Das ist eigentlich okay, heißt, du hast sonst Probleme mit ihm?
Ich habe keine Probleme mit ihm. Also das, was er in der Wikipedia macht, ist eigentlich Kategorien. Bin ja auch aus den Kategorien. 2004 gab es schwerwiegende Diskussionen um, wie bezeichnet man die Religionszugehörigkeit von Personen. Mhm. Da kam dann auch so eine Kategorie auf Jude. Und kriege ich dann das Kotzen, wenn man sowas macht. Ne? Also jeden, der jüdischem Glauben ist, drunter bleibt, er wäre Jude. Oder Gottschalk war Katholik. Und dann haben wir lange überlegt, wie könnte man das ändern, weil es macht ja eigentlich nur Sinn, Kategorien zu verteilen, die auch wirklich was für den Glauben tun. Hm. Da kam dieses mit diesen Personen des Christentums auf, des Judentums auf. Das haben wir dann damals so entschieden. Das ist schon relativ früh passiert. Aber
Kategorien. Genau. Lass uns nochmal zurückblicken. Bevor es Kategorien gab in der Wikipedia, waren die Seiten einfach da, untereinander verlinkt und es wurden von Hand sehr viele Listen angelegt. Stadt in Baden-Württemberg oder sowas. Solche Listen halt. Und dann kam das technische Feature Kategorien dazu. Und dann entbrannte ein wilder Diskussionskampf zu den Kategorien, weil Kategorien sind nicht unbedingt logisch, nicht zwingend, dass sie irgendwie, wie man sie macht, ob man zum Beispiel nur eine Kategorie Orgel anlegt und eine Kategorie Baden-Württemberg und dann halt einen Artikel über eine Orgel in Baden-Württemberg in beide Kategorien packt, oder ob man eine Kategorie anlegt, Orgeln in Baden-Württemberg.
Ja, und da sind wir bei einem großen Problem eigentlich. Es gibt ja eigentlich ein Wiki-Feature, was nie freigeschaltet worden ist, das Kreuzkategorien erlauben würde. Und das würde manche Probleme mit Kategorien einfach beheben. Wenn du nämlich eine Orgel hast und du hast gesagt, ich verorte die in Baden-Württemberg, dann könnte man aus einer Unverknüpfung Orgel und Baden-Württemberg die Orgeln in Baden-Württemberg rausziehen. Wenn man es richtig macht. Das würde weltweit so gehen und man hätte eigentlich nur in dem entsprechenden Artikel drinne stehen Orgel und Baden-Württemberg. Man könnte dann jetzt noch sagen, man verortet Baden-Württemberg in Deutschland, aber das kann man ja durch Einbeziehung machen. Das mit diesen kontinentalen Bezügen ist dann natürlich wieder schwierig, weil da gibt es dann dieses blöde Russland, was über zwei Kontinente liegt. Das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir im Bereich Geografie für die geografischen Objekte gesagt haben, wir brauchen eine Doppelkategorisierung. Damals habe ich das mit dem Sven Steffen Arendt, so auch der Accountname, durchdiskutiert. Wir haben das öffentlich gemacht, haben versucht, öffentlich zu diskutieren, waren aber immer unter uns. Bis aus also zwei, drei, noch die mal da reingeschneit sind. Ach, was macht ihr denn hier für schöne Sachen? Und als wir dann gesagt haben, wir sind fertig, wir haben ein Schema, wie wir das machen können, haben wir sogar im Kurier veröffentlicht. Und als wir dann gesagt haben, ja, wir können es jetzt umsetzen, spricht ja nichts dagegen, hat ja keiner dagegen gesprochen, dann fingen an auf einmal, was macht ihr da für einen Dummfug? Das war so eine der weniger harmlosesten. Also wir sind da richtig gehend angegangen worden mit Schimpfwörtern. Und das ist auch die typische Art und Weise. Wikipedia ist ja ein öffentliches System oder eine öffentliche Seite, wo jeder mal mitmachen kann. Und die meisten reagieren auf Diskussionsbeiträge, wenn man nichts, erstmal gar nicht. Und wenn man dann anfängt, irgendwas zu machen, dann reagieren sie, wenn es ihnen gegen einen Strich geht. Hm. Und das ist ganz schlecht eigentlich.
Und dann suchen sie auch nicht die freundliche Diskussion, sondern gehen auch sofort in die Attacke.
Die schimpfen einfach, machen es einfach schlecht, ohne nachzudenken. Wir haben es ja sogar, wir haben dann wirklich ein Dreivierteljahr erstmal diskutiert, bevor wir überhaupt umgesetzt haben. Und als wir dann angefangen haben, umzusetzen, doppelt zu kategorisieren, ja, dann war auf einmal die Hölle los. Kannst du in der History 2007, kannst du da noch gucken. Das ist fürchterlich gewesen. Wir sind angegangen worden. Ja, das ist nicht mehr schön gewesen. Und ich halte es immer noch für sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also kannst du das kurz nochmal beschreiben, was du für sinnvoll hältst?
Die Doppelkategorisierung.
Was bedeutet das?
Wir haben damals gesagt, der Länderbezug muss getrennt werden vom Kontinentalbezug. Weil so Länder wie Russland, Türkei, die einfach auf zwei Kontinenten liegen, gibt mehrere, Frankreich gehört auch dazu, USA wird man auch nicht verorten, ist aber auch mehr Kontinentalbezug. Das muss man trennen, sonst haben wir so einen komischen Mischmasch. Sonst weiß man nicht, wie man Städte in Russland, die in Europa liegen, von den asiatischen Städten trennen soll. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir sagen einfach Ort in Europa, Ort in Asien und dann kann man dann den Ort entsprechend da einen Ort sortieren, den russischen Ort und natürlich der liegt in Russland.
Wäre es nicht noch besser, wenn man aufs Atom runterginge und sagen würde, Ort, Russland, Asien?
Das Runterbrechen führt immer wieder zu, denk selbst, die Kontinentalgrenze ist ja nicht so ganz so genau festgelegt und überschneidet sich in Russland sogar mit den Gemeindegrenzen. Also das wird immer wieder zu solchen Problemen führen. Man kann das runterbrechen bis auf den kleinsten Ort. Wir sind aber dann immer angegangen worden, Deutschland ist dabei in Europa.
Ja, das ist die deutsch-zentristische Sichtweise, aber schon in Großbritannien wird es schwierig mit ihren Überseegebieten, Frankreich.
Ja, und das ist Türkei. USA, Türkei liegt sowieso auf zwei Kontinenten, das ist überhaupt keine Frage. Bosporus trennt Europa von Asien, wenigstens von Kleinasien. Ägypten mit Sinai kann man zu Asien rechnen, kann man aber auch zu Afrika rechnen. Das ist ein weltweites Problem und das haben wir damals versucht zu lösen mit einem einfachen Mittel, was vor allen Dingen eine gleiche Struktur aufbaut. Mhm. Darum ging es mir eigentlich. Nicht, dass man da jetzt für Russland Sonderstrukturen aufbaut, wie es auch probiert worden ist. Dass man sagt, Ort in Russland, Klammer auf, Europa. Hm. Das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Das macht das Ganze nur noch ein bisschen komplizierter. Und ein großes Problem ist natürlich bei diesen ganzen Einsortierereien auch die Verlinkung der Kategorien untereinander selber. Also eine Kategorie Deutschland kannst du natürlich nach Europa einsortieren, würde aber systematisch vielleicht sogar gehen, aber das tut dann nach sich ziehen, dass du die ganzen Artikel, die unterhalb von Deutschland ist, auch in Europa reinschmeißt. Ne? Mhm. Bei Türkei geht das dann eben nicht und führt zu Falscheinordnungen. Ne? Da habe ich dann mal irgendwann, und dann gibt es ja noch diese Unterscheidung, muss man dann sagen. Wir haben mal irgendwann angefangen und haben gesagt, ja, wir haben Objekte, die einen Fluss beschreiben, also Artikel, die einen Fluss beschreiben. Die werden Artikel, Kategorie Fluss, Fluss in Europa oder Fluss in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland bekommen. Da sind nur Artikel drin zu Flüssen. Mhm. Jetzt gibt es aber auch Kategorien, wie zum Beispiel die Kategorie Donau an sich. Die sammelt alles Mögliche zur Donau. Unter anderem auch ein Donauwalzer, Wien, alles so, was da dazugehört. Ist eine Sache. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das denn auseinanderhalten? Ja, und dann haben wir uns mal irgendwann überlegt und haben auch, ich habe es dann mal irgendwann niedergeschrieben, dass es dann ja wohl Kategorien gibt, die Objekte haben. Haben wir dann Objektkategorie genannt. Und es gibt Kategorien, die Themen sammeln. Haben wir dann Themenkategorie genannt. Und Objektkategorien in Themenkategorien einzuhängen. Also sprich die Donau, die Flusssystem ist so ein Flusssystem Donau kannst du in Kategorie Donau einhängen. Aber umgekehrt, die Donau kannst du nicht als die Kategorie Donau kannst du nicht als in die Kategorie Fluss einhängen. Das geht nicht. Dann würdest du diese ganze Schematik durcheinander bringen. Weil dieses Reinziehen und dieses Inkludieren von Artikeln, die unterhalb angeordnet sind, dann dazu führen würde, dass in der Kategorie Fluss Donauwalzer auftaucht. Und das ist nicht gewünscht.
Ach so, ja.
Ist ein schwieriges
Thema. Ja, also. Aber Leute beschäftigen sich mit sowas. Das ist ja das, was auch die Wikipedia ausmacht, dass sich Gruppen zusammenfinden und bestimmte Probleme lösen. Ich finde es immer noch nicht gut, wie es jetzt bis jetzt gelöst ist. Du hast ja auch jetzt mit Kategorisierung nicht mehr so viel zu tun. Die Media-Wiki-Software bringt von sich aus auch keine nichts mit, um Kategorien zu verbinden. Also beispielsweise alles zu suchen, was in der Kategorie Donau drin ist und was in der Kategorie Musik drin ist. Na, dann da gibt es ein Tool dafür, CatScan ist das, da kann man das drin tun. Das muss man sich irgendwie anschalten. Und dann hat man das zur Verfügung und kann dann, wenn man danach sucht, auch danach suchen.
Ja, es gibt dieses Tool, was du angesprochen hast. Das hat uns auch davon abgehalten, diese Verkleidungskategorien aufzulösen. Bin ich der Meinung, es macht keinen Sinn, sich mit Kategorien zu beschäftigen. Die Atomisierung, also die Verkleinerung von Kategorien, nur um abzubilden, dass irgendein Objekt in Hintertupfingen liegt, das macht die Kategorisierung nicht besser. Wir führen nur Kategorien ein, um der Kategorisierung willen. Und das macht viel Theater, macht viel Kontrollarbeit und man kann sich diese Zeit sparen und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich habe mal so den Aha-Effekt gab, nachdem man die Aufrufstatistiken sich angeguckt hat. Große Kategorien werden aufgerufen, 10-mal am Tag. Hm. Der für den Leser ist das überhaupt kein Vorteil. Der guckt da überhaupt nicht in die Kategorien rein. Der sieht da unten vielleicht die Aufführung der Kategorien auch mit Blaulinks, aber folgen tut er da bestimmt nicht nach. Für die Autoren selber ist es eine Hilfe, aber die meisten werden sich jetzt über CAT-Scan oder wie auch immer das Tool jetzt sich nennt. Ich glaube, es nennt sich schon mittlerweile anders.
PET-Scan vielleicht? Ich muss ja, auch mal nachgucken. Hm.
Kann ich denn jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Ich gehe da so selten dran.
Aber okay, also da, du hast selber jetzt auch keine Lust mehr dazu. Es gibt noch Leute, die sich um Kategorien kümmern, die da ihr Steckenpferd haben, das zu pflegen. Ich persönlich sehe das auch als schon lange überholt an, schon seit Jahren. Also das, weil es keine logische Kategorisierung gibt und wenn man da auf Commons, ja, wenn man da nach einem Bild sucht, sind auch die Bäume nicht identisch. Also wenn ich endlich ein Polizistenabzeichen aus Baden-Württemberg gefunden habe und dann eins aus Thüringen will, dann heißt die Kategorie nicht genauso wie für die Baden-Württemberg einsortiert ist. Möglicherweise, ich weiß, es war jetzt so ein ausgedachtes Beispiel. Aber also du hast dich ja den Flüssen zugewandt. Und das ist ja auch nicht so einfach, wie man denkt. Da gibt's ja lange Diskussionen auf deiner Benutzerseite.
Da ist ja lange Zeit eigentlich ein ruhiges Gebiet gewesen, wo man kollegial zusammengearbeitet hat.
Wir können jetzt jede Menge Metaphern, die mit Flussfahrt und Seefahrt zu tun haben, anbringen. Ruhige Gewässer, ruhiger Strom.
Naja, die meisten Gewässer fangen an und purzeln den Berg hinunter und verlieren als erstes ziemlich viel Höhe und dann werden sie immer ruhiger. Naja, auf jeden Fall, bis vor kurzem war es also eigentlich ziemlich ruhig, aber jetzt auf einmal kommt ein Benutzer an und versucht uns seine Ideen als das Ei des Kolumbus zu verkaufen.
Also ist ein neuer Benutzer hinzugekommen und der hat eine feste Vorstellung, wie es sein soll.
Und so neu ist der gar nicht. Ach so, der war schon 2008, glaube ich, aktiv. Hat da auch schon mal versucht mitzuarbeiten, ist dann auch gescheitert. Irgendwie hat sich dann anderen Themen zugewandt und ist jetzt wieder bei den Flüssen gelandet. Das kann man so sehen, wie man will.
Wo diskutiert ihr? Gibt es ein Portal für Flüsse oder wie ist das?
Es gibt ein Portal für Gewässer.
Ach, Gewässer.
Ja, Flüsse, ja, Gewässer, fließen durch Seen durch. Also das hat ja alles immer irgendwas miteinander zu tun. Und Flussportal würde sich, glaube ich, alleine nicht lohnen. Hm. Muss ja auch alles gepflegt werden.
Und da gibt es eine Reiter-Mitarbeit. Und da diskutiert ihr, ja?
Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe den jetzt nicht online. Mhm. Mein PC hat sich gerade schlafend gelegt. Ich habe jetzt nur noch dunkle Bildschirme. Mhm. Ich will auch nicht zu viel auf der Tastatur rumklimpern. Das hörst du ja dann.
Es klappert dann, ja. Ah ja, also da seid ihr auch jetzt gerade wieder wild am Diskutieren, wie man das. Ja, worum genau geht's? Was ist der?
Ja, angefangen hat das mit einer sogenannten systematischen Zuflusstabelle.
Systematische Zuflusstabelle, okay. Das ist ja eher was für Wikidata, oder?
Weiß ich nicht. Wikidata hin oder Wikidata her. Er versucht halt darzustellen, wie das Flusssystem beispielsweise die Saale auszusehen hat. Oder aussieht, nicht auszusehen hat. Er versucht ja darzustellen. Eine Tabelle ist eindimensional. Du hast Zeilen, die einfach nur runterplumpsen. Du kannst auch mit Einrückungen spielen. Ich halte sowas geeignet, um, ich sag jetzt mal, die direkten Nebenflüsse darzustellen. Das geht sehr gut. Da kannst du dann die Daten, die dahinter stehen, machen. Und das reicht auch meiner Meinung nach für die Darstellung eines Flusslaufes völlig aus. Das ist so meine Meinung.
Ach, und er will jetzt auf einer Seite, Saale, alle Flüsse und deren Zuflüsse und deren Zuflüsse haben.
Ja, so ungefähr.
Ach du je.
Tut dann oben drüber eine Beschreibung für seine Tabelle. Im Grunde genommen noch davor hängen. Was ich schon für ungut halte, wenn man eine Tabelle erstmal beschreiben muss, was sie denn überhaupt darstellen soll. Gut, da gibt es lange Diskussionen auf verschiedensten Flussseiten. Es gibt ja diese Gruppe, von der ich gesprochen habe, die kooperativ zusammenarbeitet, die sowas diskutiert, ob das sinnvoll ist oder eben nicht sinnvoll ist. Und dann tun wir das auch umsetzen oder tun es in verschiedenen Varianten zur Abstimmung bringen. Bislang war es halt so, dass wir das halt eben nicht für gut gefunden haben. Man könnte ja auch sagen, ein Flussartikel, dem interessiert nur die direkten Zuflüsse, und dann kann man einen Artikel schreiben, Flusssystem Saale, da kann man dann alles Mögliche machen. Und da kann man auch dann eine Tabelle machen, die ein bisschen breiter und länger und wie auch immer ist, die eben nicht den Artikel zerstören oder zerreißen. Für den Leser ist es halt wenig hilfreich, wenn man zwei Tabellen übereinander, die ewig lang sind und man eigentlich gar keinen Mehrwert sieht. Also da sieht man nur Flüsse aufgelistet und es ist halt nicht viel. Besser sind für die Darstellung eines Flusssystems einfach Karten, denke ich mal. Da weiß man dann, wo man ist, wie der Fluss fließt. Welche Nebenflüsse da drauf sind, das ist viel einfacher zu verstehen.
Verstehe. Gut, das kann man sich auf der Diskussionsseite anschauen, wen es interessiert, dass halt da ganz ernsthaft darüber diskutiert wird, wie umfangreich auch ein Wikipedia-Artikel sein soll, da Daten geparkt werden sollen oder ob man nicht lieber einen beschreibenden Text schreibt. Gab ja auch mal eine Gegenbewegung gegen Tabellen an sich.
Sowas kann man ja heute noch, glaube ich, markieren. Also nur Liste oder Tabelle oder wie auch immer.
Ich habe mal eine Frage. Ich wollte mal so ein Quartettspiel über Flüsse machen. Weltgrößten Flüsse. Und bin schon daran gescheitert, festzustellen, wie lang so ein Fluss ist. Weil manche Flüsse, bei denen steht es gar nicht fest, da gibt es irgendwie ein Zuflusssystem. Es ist nicht so einfach so, dass es eine Quelle gibt und dann magisch wird da das Wasser mehr und zum Schluss ist es ein großer Fluss, sondern es gibt halt Zuflusssysteme. Ob und irdisch ist ein Doppelsystem, aber das findet man ganz häufig, oder?
Also das findet man ganz häufig. Der Main ist zum Beispiel so ein typischer Fall. Fängt ja normalerweise an mit einer Quelle und dann fließt er bis in den Rhein. Hustekuchen, wenn du den Main siehst, da gibt's den weißen Main als Quellfluss, dann gibt's den roten Main als Quellfluss, und wenn du genau hinschaust, muss ich mal überlegen, ist es die Regnitz da bei Nürnberg, die ist noch bedeutlich größer als der Main, den sie dann speist. Also ich habe es nicht studiert, weiß ich jetzt gar nicht, den hydrologischen Hauptstrang, sagen wir immer, betrachtet. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Dann wäre der Main über die Regnitz zu führen. Weil der Strang ist größer wie das, was als Main ausgezeichnet wird. Kommt natürlich noch dazu, dass Geländeformen eine Rolle spielen bei der Benahmung und. Die Ämter legen für kleinere Gewässer einfach mal was fest, was sie meinen und denken. Das wird ja an den Karten im Prinzip gemacht, diese Flussläufe dann analysiert. Da geht keiner großartig raus vor Ort, um das zu kontrollieren, was er da gemacht hat. Also kleinere Gewässer, glaube ich, da wird selten einer von der Behörde vor Ort sein, um zu kontrollieren, ob das Gewässer größer ist oder das Gewässer größer ist. Bei den größeren Gewässern sind die historischen Namen halt vorgegeben und dann ist es das. So ist das nicht, so ist das halt nicht ganz einfach. Manche Angaben sind sogar falsch. Ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube, bei der Dill war das. Da war in sämtlichen verfügbaren Enzyklopädien irgendwas mit 60 Kilometer Länge angegeben. Und wir haben dann nachgemessen. Da kommt dann auch wieder Elop ins Spiel, der hat dann nachgemessen, hat gesagt, oh, das ist aber deutlich zu lang. Dann haben wir nachgemessen und haben nochmal nachgemessen auf verschiedenen Basis und haben 10 Kilometer dem Fluss klauen müssen.
Ja, ich kenne die Geschichte vom Rhein, wo es einen Zahlendreher gegeben hat, aber es ist auch, es ist wirklich so, dass es nicht jetzt eine feste Längenliste gibt, eine offizielle, wie lang so ein Fluss ist. Ich nehme ja auch an, dass sich das ändert, ne? Wenn der irgendwie mehr andert, der Fluss, dann ändert sich ja auch die Länge.
Das mal ein. Also Flussschlingen abschneiden ist mal ein Grund, warum sich Längen ändern. Es gibt natürlich auch Sachen, die werden einfach übernommen. Also wir haben dann wirklich geforscht, wo denn dieser ist, den Meier von 1900. Den kann man ja schon noch, kann man ja online angucken. Der sagte genauso, ich glaube 68 Kilometer, wie mein Brockhaus aus den 70er Jahren. Der sagt, glaube ich, auch 68 Kilometer. Und dann haben wir aber nachgemessen auf verschiedensten Wegen und auch die Stationierung sagte dann tatsächlich 58 oder sowas. Wir haben alle gestaunt, dass dieser Fehler sich durch ist. Und es zeigt eigentlich auch, viele Sachen werden einfach von Generation zu Generation abgeschrieben. Da wird nicht mehr großartig kontrolliert, sondern es wird abgeschrieben. Vorhandenes Wissen wird nicht mehr überprüft. Und das ist so was man dann sagen muss, und wir müssen alles mal irgendwann mal überprüfen, damit man Fehler wieder rauskriegt, die gemacht worden sind.
Und Wissenschaft oder Wissen beruht ja darauf, dass man sich Quellen verlässt. Also es zieht ja nicht zu jedem Buch jetzt immer ein Forscher los, um nachzugucken, wo liegt die Quelle des Nil, sondern man verlässt sich dann auf Forscher und verlässt sich auf Quellen, dass es richtig drin steht. Und wir als Wikipedianer schreiben ab, verlassen uns auf Quellen. Wir sind ja sogar angehalten, nicht selber Fakten zu recherchieren, sondern nur uns Quellen zu bedienen.
Ja, wir dürfen ja keine Fakten, die wir selber feststellen, ohne dass sie irgendwo anders veröffentlicht sind, eigentlich verwenden. Bei den Flüssen machen wir es trotzdem. Wir tun, was weiß ich, einen Flusslauf auch von der Karte abpinnen. Ich mache das dann meistens so, dass ich dann OpenStreetMap zu Hilfe nehme, tue den Fluss dann auch gleichzeitig dort malen oder einzeichnen, leg eine Relation an und die Relation kann man dann über ein Tool sich in der Länge ausspucken lassen und schon hast du die Länge. Dann kannst du kontrollieren, ob die Länge, die sie offiziell angeben, auch tatsächlich mit der gemessenen Länge übereinstimmt. Denn die Längenmessung basiert immer auf einer Abnahme von vorhandenen Karten. Meistens ist es die deutsche Grundkarte im Maßstab 1 zu 5000, wo das gemacht wird. Und dann wird, je nachdem, wie arbeitsintensiv und schlingenreich das Ding ist, werden halt einfach die Wege einfach abgekürzt. Und man macht anstatt 10 Punkte, macht man 3 Punkte und schon hat man einen ziemlich kurzen Verlauf. Ne?
Wen interessiert eigentlich die genaue Länge der Donau?
Na, das musst du mich nicht fragen. Ich habe mich da noch nicht für interessiert. Ich habe mal an der offiziellen Donauquelle im Schwarzwald gestanden, wo dann steht, das ist die entfernteste Quelle von der Donau. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie heißt der Spruch noch, ich weiß es jetzt nicht auswendig.
Die Nebenflussspruch von der Donau?
Ja.
Nab und Regen fließen ihr entgegen und so? Ja, weiß ich jetzt auch
nee,
nicht.
Nee, bringen die Donau zu Wege, irgendwie sowas. Also gibt diese zwei Flüsse aus dem Donau, die da bei Donau-Eschingen zusammenfließen. Aber ich weiß das jetzt nicht auswendig.
Okay.
Ab da oben an der Quelle.
Brigach gestanden. Und Breck bringen die Donau zu Wege.
Genau. Genau. Der Spruch ist es. Ich glaube, das war die Break, wo man da gestanden hat.
Mhm. Eigentlich ist es nämlich gar nicht so wichtig. Ein interessanter Fakt ist, dass das Verhältnis der geraden Linie, wenn man davon überhaupt in geografischen Sachen besprechen kann, zwischen Quelle und Mündung und der Gesamtlänge immer ein Vielfaches von Pi ist. Weißt du warum?
Nö.
wegen des Mäanderns. Der Fluss fließt ja nicht gerade, sondern fließt immer in Bögen. Und der Bogen erweitert sich immer weiter, bis ein geschlossener Kreis entsteht und der wird dann abgetrennt vom Fluss, sodass er wieder gerade fließt an der Stelle. Und im Mittel ist das immer ein Halbkreis. Also ein Fluss setzt sich aus lauter Halbkreisen zusammen. Also es ist immer die Länge des Flusses mal eine bestimmte Anzahl von Pi, nämlich die Anzahl der Halbkreise. So kommst du auf die Gesamtlänge des Flusses. Also nicht genau, aber näherungsweise.
Ja, da würde ich auch. Da wäre ich jetzt aber auch skeptisch.
Ja, da kann man ja mal probeweise statistisch nachmessen. Ja.
Man kann mal einen Fluss runterschwimmen und das mal ausprobieren.
Ja, oder wie der Bauer in Usti, der seinen Fuß da auf die Labequelle stellt und sagt, jetzt werden die sich in Hamburg aber wundern.
Ja.
Okay, wir werden ein bisschen albern. Das ist aber auch vollkommen okay. Flüsse.
Das finde ich, das gehört dazu. Das sind auch das Schönste, was an den Stammtischen immer passiert, wenn man live vor Ort ist, ist, dass man nicht alles ernst nimmt.
Hm. Du fotografierst auch. Du hast auch das Bild für diese Episode selbst gemacht, dieses Panoramabild. Aber auch sonst so, was hast du irgendwie nur für die Wikipedia das Hobby entdeckt?
Ach, ich habe schon seit Jahren ein Fotoapparat. Ich habe mir für die eigenen Kinder damals eine Minolta X300 gekauft. Eine analoge, für die, die es nicht mehr wissen, das ist eine analoge Kamera, wo man noch Filme einlegen muss.
Ja, die dann auch alle sind, so.
Wo dann irgendwann nach 36 Aufnahmen der Film gewechselt wird.
Genau.
Wenn man Glück hat, hat man auch 37 oder 38 Aufnahmen draufgekriegt.
Ja, oder man hatte 34 Aufnahmen und dachte, verdammt, jetzt muss ich noch zwei Bilder knipsen, damit der Film voll wird.
Ja, das kam auch mal vor.
Hm.
War eigentlich auch lange Zeit überzeugt, dass analoge Fotografie das Bessere war. Also als die ersten Digitalkameras aufkamen, da habe ich da noch abgewinkt. Hab mir dann, weiß gar nicht, vor 10 Jahren oder so, 2006 glaube ich, die Canon gekauft und hab dann weiter fotografiert, alles was mich so interessierte. Digitale Fotografie hat den großen Vorteil, man kann auch mal was fotografieren, was man nachher wegschmeißt. Das hat bei der Wikipedia-Arbeit halt den großen Vorteil, wenn man vor einem Haus steht, wo eine Tafel drauf ist, ich bin historisch und ja, und da steht dann meistens noch ein Text dann dazu, dann kann man diesen Text mal eben fotografieren und hat den dann noch parat, ohne dass man das Ding abschreiben muss.
Mhm.
Mit der analogen macht man sowas nicht, dann wäre ja eine Foto weg.
Ja.
Da fotografiert man das Haus und dann ist gut.
Ja, da hat man es hat man es auch noch nicht so eilig gehabt, da hat man ein Heftchen, wo man das dann reingeschrieben hat.
Ja, das hat man dann, das ist so mein Hobby einfach gewesen. Ich habe schon Häuser fotografiert, da habe ich noch nicht an, hat man noch nicht an Wikipedia gedacht. Also ich glaube, eins von diesen alten Aufnahmen habe ich sogar in der Wikipedia stehen. Das ist eine Aufnahme von Remö aus den 90er Jahren. Mhm. Urlaubsaufnahme, Urlaubserinnerung und ja, warum nicht das dann einstellen? Ein paar habe ich mal irgendwann digitalisiert. Mhm.
Was war damals deine Motivation, bei der Wikipedia anzufangen?
Och, ich fand das interessant. Ich finde das heute noch interessant. Man tut eigentlich sein Wissen festhalten für andere, tut es sich äußern und dieses freie Wissen zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich,
Also es war ein gutes Gefühl, nicht nur irgendwie was zu wissen, sondern das auch wo aufzuschreiben, wo andere das lesen können.
Ja, und das weiterzugeben und festzuhalten und verfügbar zu machen. Also wenn ich dran denke, ich gucke mir gerade diesen 20-bändigen oder 24-bändigen Brockhaus an, da kann ich reingucken, aber da kannst du nicht reingucken. Mhm. Ja, du musst dir das Ding entweder in der Bibliothek besorgen oder kaufen. So. Ich habe das Ding damals angefangen zu kaufen, irgendwann, wo ich in den 80er Jahren hier unten ankam. Wikipedia gab es noch nicht, Tochter war kurz vor der Schule. Habe ich gesagt, wir brauchen ein Lexikon, damit die in ein paar Jahren halt rausziehen kann, Informationen, die sie braucht in der Schule. Mhm. Das war die Motivation eigentlich, das Lexikon zu kaufen. War auch nicht ganz billig, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Da kostete ja der Band 170 Mark.
Wow. Der Band. Der Band, ja. Hält ja auch 100 Jahre oder 200 Jahre dann.
Man muss sich das ja auch noch vorstellen. Das Buch hat eine bestimmte Wertigkeit, hat Goldschnitt oben drauf, da braucht man natürlich auch alles nicht. Aber sieht schön aus, macht viel her. Und für das Wissen, für die Redaktion, mussten Redakteure sehr lange arbeiten. Also das ist ja nicht nur, dass die den Vorgängerband erweitert und das dann aus dem Computer rausgenommen haben und weitergezogen haben, sondern die mussten dafür arbeiten. Und das waren halt, mit dem Geld hat man halt auch die Redakteure bezahlt, ist ganz klar.
Ja, und es gab richtig auf Lexika spezialisierte Verlage und es ist sehr schade, dass sie das Aufkommen des Internets verschlafen haben und ausgesessen haben, bis in der Hoffnung, es geht irgendwie vorbei und dadurch diese Redaktionen zerstört wurden.
Ja, und Wikipedia konntest du Sachen darstellen, die in dem Lexikon eben nicht da waren. Damals habe ich tatsächlich.
Hätten die Lexikon-Verlage auch machen können, ne? Die hätten auch Wiki, auch.
Ja, die sind ja nun begrenzt. Sie Druck auflegen und dann kommt irgendeine neue Entwicklung. Und
sie hätten auch ins Internet
gehen können. Das ist ja der Vorteil von Wikipedia, das reiht sich sofort nahtlos ein, wenn man es dann schreibt. Ja, und das können die halt nicht. Papier ist gedruckt und dann kommt vielleicht noch hinten dran ein Ergänzungsband. Hm. Ist halt so, wie es jetzt ist und sie haben es halt verschlafen und wir sind groß geworden, wenn wir jetzt 2 Millionen, ne, sind es bei 2 Millionen Artikel, ne, oder sind wir schon bei 3 Millionen?
Wir gehen auf die 3 Millionen zu.
Ja, schön, schön. Also laut den Hochrechnungen dauert das ja noch ein paar Jahre, weil es immer langsamer geht. Aber wir waren jetzt ganz woanders eigentlich. Die Anfänge, wo ich dann angefangen habe, habe gedacht, schön, da kannst du mitwirken, kannst du reinschreiben. Damals war auch noch nicht Belegpflicht. Probier's das mal aus.
Und heute ist es heute schwerer reinzukommen als damals? Oder kommt uns das nur so vor?
Ich glaube schon, es ist ein bisschen schwieriger, weil die einfachen Themen, die du hast, sind eigentlich belegt, sind weg. Das heißt, da steht schon ein Artikel. Such mal, was weiß ich, Schützingen ist unser zweiter Ortsteil.
Es gibt einen Artikel so. Es gab es damals alles nicht. Es gab dann nicht mal für Illingen, glaube ich, einen Artikel. Den habe ich dann angelegt und dann war gut. Dann kam natürlich das Interesse, hey, mein eigener Ort ohne Bild geht gar nicht. Da kommt dann die Fotografie her. Mit der Digitalfotografie ist es natürlich relativ einfach. Digitalfoto gemacht, eingestellt, fertig. Ja. Dann hat man sich so weiter, ein bisschen weiterentwickelt. Hab mich dann lange mit den blöden Kategorien aufgehalten, bis ich dann als Flüsse geschrieben habe. Kleine Flüsse, große Flüsse, einfach geschrieben. Ich mache da nicht besonders intensiv. Ich schreibe von Fließt, ist ein Fluss in Baden-Württemberg. Dann beschreibe ich so ein bisschen, wie der Verlauf ist. Ich sehe zu, dass ich dann noch so ein paar Daten zusammenkriege. Das ist dann Flussartikel. Es gibt andere, die machen das sehr viel intensiver.
Ich habe den Fluss, die Oder, so ein bisschen unter meine Fittiche genommen, weil das durch meine Heimatstadt verläuft, der Fluss Frankfurt-Oder. Und weiß darum ein bisschen so, wie Zusammenflüsse und Nebenflüsse und die Doppelstadt Frankfurt-Oder-Swubice, wie ordnest du die Fotos ein, ob nur das Swubice von einem Frankfurt-Oder aus gesehen, man sieht noch das Ufer von Frankfurt-Oder und man sieht Swubice drauf. Ja. Wie sortiert man das ein? Oder wenn du mitten auf der Brücke stehst, ist das jetzt Deutschland oder Polen?
Naja, wenn du genau auf der Grenze stehst, stehst du im Niemandsland.
Gott sei Dank hat es jemand auf die Brücke gemalt, wo die Grenze ist. Sonst wüsste
ich
es nicht.
Musste ich dann aber, glaube ich, auf die Zehenspitzen stellen. Also, die Linie ist, glaube ich, nicht sehr breit heutzutage.
Okay.
Ich hab schon an der Neiße gestanden. In Görlitz, bin ich auch mal nach Polen rüber.
Okay, das war ein schönes Gespräch. Ich danke dir sehr dafür, das war sehr interessant, so auch mit diesem Informatikzeug, da hat man ja nicht so viel damit zu tun im täglichen Leben, schön mal darüber ein bisschen was zu hören. Auch mit den Kategorien, also ich glaube, die sterben aus. Ich glaube, auf Comments gibt es jetzt auch, geht's Richtung Tagging, also atomare Kategorien sozusagen.
Also in Comments ist die Kategorien Welt viel verrückter wie bei uns.
Ja, man findet, ich höre oft, man hört, findet nichts auf Comments einfach. Ich gehe ja selber zu Flickr, wenn ich bestimmt ein Thema was suche. Und da kann man.
Wenn du in Comments ein Haus suchst, also wie kann man historische Gebäude dann noch teilen in Steinbauten, Fachwerkbauten in den jeweiligen, ich kann da nur den Kopf schütteln. Das ist völlig unlogisch und total stressig.
Dann hast du gesagt, du arbeitest in Mannheim und da habe ich eine super Überleitung zur Wikidach, zu dem Barcamp der Wikipedia und der anderen Projekte. Die findet vom 18. bis 19. November 2017 in Mannheim statt, im Schloss. Und alle sind eingeladen, da hinzukommen. Das ist ein Barcamp, das heißt, es ist eine Konferenz, wo vorher kein Programm festgeschrieben ist, sondern man handelt jeden Morgen, also am Samstag und am Sonntag, aus, welche Vorträge heute stattfinden. Die was vortragen wollen, stellen das vor und wenn sich genügend Leute melden, die da gern den hören wollen, dann findet der Vortrag statt und dann sucht man sich noch einen Raum aus. Bist du auch herzlich eingeladen, da hinzukommen. Ich hoffe, dass die Wikicon, die jährliche deutschsprachige Konferenz der Wikipedia und anderer Communities, dass sich zeitlich nicht überschneidet. Ich glaube es aber nicht. Die findet ja im Raum Leipzig statt. Ich habe auf Mannheim mich festgelegt, weil man mit dem ICE so super dorthin kommt.
Ja, Mannheim ist ein ICE-Bahnhof. Da kannst du von Basel oder aus der Schweiz kommt die ICE-Linie von Zürich aus darüber hält in Mannheim von Norden.
Das ist eine der am besten erreichbaren Bahnhöfe in Deutschland, wusste ich vorher nicht. Mannheim selber soll ja nicht so doll sein, habe ich gehört.
Ja, gut, nicht schlecht. Nee, die Innenstadt hat natürlich sehr unterm Krieg gelitten, wie alle deutschen Großstädte, und ist natürlich als Industriestandort, BASF ist auf der anderen Seite und BBC war da in Käfertal als großer Industriestandort natürlich sehr stark als Ziel ausgesucht worden. Ich weiß jetzt nicht, ich kann keine Zahl sagen, aber ein großer Prozentsatz der Altstadt war ja zerstört. Auch das Schloss. Ich habe jetzt gelernt, ich bin ja kein Mannheimer, ich komme ja immer nur zum Arbeiten nach Mannheim. Das Schloss war ja auch sehr stark in Mittelleidenschaft gezogen worden. Es hat lange Zeit der Wunsch bestanden, es abzureißen. Oder die Idee geisterte rum, es abzureißen. Das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. In der Innenstadt findet man, also auf dem Weg nach der Arbeit fahre ich mal mit der Straßenbahn an einigen, in der Fassade her schönen stehen gebliebenen Häusern vorbei. Bausünden hat man in jeder deutschen Großstadt nach dem Krieg gemacht. Schnell aufbauen, musste ja sein. Da gefiel mir Leipzig übrigens sehr gut, als ich mal in Leipzig dienstlich zu tun hatte, habe ich dann durch Leipzig getigert. Die Innenstadt hat mir da sehr gut gefallen.
Ich lese gerade im Mannheim-Artikel, dass das Wahrzeichen von Mannheim nicht etwa das Schloss ist, sondern ein Wasserturm.
Ja, da fahre ich täglich dran vorbei, wenn ich in Mannheim zur Arbeit fahre.
Das ist mal von der Industriestadt, ist das ja super.
Die haben ja, war das ja, Mannheim ist ja ziemlich eben, da haben die Wassertürme gebraucht, um die Wasserversorgung zu machen. Und dieser Wasserturm in der Innenstadt, der ist in so einem barocken Stil gebaut worden. Zu einer Zeit, als dahinter, also wenn man von der Stadt rausguckt, noch gar keine Bebauung war. Heute ist das alles bebaut. Kann man sich gar nicht vorstellen. Manchmal sind im Bahnhof so Ausstellungen, da haben sie das dann gezeigt. Das ist fantastisch.
Schön. Ich danke dir für das Gespräch. Ich spiele jetzt auch noch ein bisschen Musik. Ich habe es ja noch nicht rausgesucht. Du hast gesagt, aber Beatles oder Richard Strauss. Ich versuche was Ähnliches zu finden, was du unter einer freien Lizenz zu finden ist, und können sich alle drauf freuen, was da jetzt kommt.
Ich hatte mal Beatles von London Symphonieorchester gespielt. Ich weiß aber nicht, wo ich die CD habe.
Okay, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und vielleicht sehen wir uns auf irgendeiner Veranstaltung.
Bitte, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.